Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
I feel so honored and I'm overwhelmed and I thank you for the trust you placed in me.
Ich fühle mich geehrt und überwältigt und ich danke für das in mich gesetzte Vertrauen, sagt die frisch gewählte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wenige Minuten nach Bekanntgabe ihres Wahlsieges. Und damit guten Abend zu den Tagesthemen. Hand aufs Herz, wer hätte das gedacht? Erst vor 2 Wochen wurde Ursula von der Leyen als mögliche Nachfolgerin von EU-Kommissionspräsident Juncker ins Spiel gebracht. Heute dann die knappe Entscheidung. Zu einer anderen Überraschung kommen wir gleich auch noch. Annegret Kramp-Karrenbauer soll von der Leyen als Verteidigungsministerin nachfolgen, aber dazu, wie gesagt, gleich. Mit 383 Ja-Stimmen holte Ursula von der Leyen die Mehrheit. Das reicht so gerade. Damit wird sie am 1. November als erste Frau überhaupt Präsidentin der EU-Kommission. Ursula von der Leyen, die von den intensivsten 2 Wochen ihres politischen Lebens spricht, hat jetzt erst recht einiges vor sich. Denn das knappe Ergebnis wird ihr das politische Leben in der EU nicht leichter machen. Michael Grütz.
Sie ist 26 Jahre jung und selbstbewusst. Delara Burkhardt ist die jüngste Abgeordnete im Europaparlament. Erst so kurz dabei und dennoch schwierig findet sie den Einstieg nicht.
Klar sind die Prozesse alles neu, aber in meiner Haltung dazu bin ich ziemlich klar, weil ich da vielleicht noch nicht hier zu lange bin und mir noch klarer vorstellen kann, was diejenigen, die ich im Wahlkampf getroffen habe, über das denken, was hier gerade passiert.
Delara Burkhardt lehnt von der Leyen ab. Die deutschen Sozialdemokraten wollen nur einen Spitzenkandidaten aus der Europawahl akzeptieren. Von der Leyen ist es nicht, sie ist die Kandidatin der Staats- und Regierungschefs. Vor der entscheidenden Abstimmung geht sie auf ihre Kritiker zu. Sie verspricht mehr Anstrengungen beim Klimaschutz, mehr Einsatz gegen Armut und Jugendarbeitslosigkeit sowie einen europäischen Mindestlohn.
Die soziale Marktwirtschaft, ein europäisches Alleinstellungsmerkmal, ist eben diese wunderschöne Verbindung von einer kraftvollen Wirtschaft. Und deshalb muss das Ergebnis dieser kraftvollen Wirtschaft auch zurückgegeben werden an die Menschen.
Auch im europäischen Streit um die Verteilung von Flüchtlingen will sie vermitteln. Die heftigste Kritik kommt von der rechtsnationalen Fraktion Identität und Demokratie. Sie hat 73 Sitze. Zu ihnen gehören die italienische Lega oder die AfD.
Wir von der Fraktion Identität und Demokratie sind nach sorgfältiger Prüfung der Meinung, dass sie den Ansprüchen, die an dieses Amt zu stellen sind, nicht gewachsen sind.
Wenn ich Ihnen zugehört habe, dann bin ich ja geradezu erleichtert, dass ich von Ihnen keine Stimme bekomme.
Von der Leyen zeigt gegenüber Rechtsnationalen und Rechtskonservativen mehr Kante, will stattdessen Stimmen bei den Sozialdemokraten sammeln. Die sind gespalten, deren spanische Fraktionsvorsitzende gilt als Unterstützerin. Heute ist ein bedeutender Tag. Es liegt in unseren Händen, wie die Zukunft Europas aussieht. Und wir waren von Anfang an europäisch. Wir haben eine Verantwortung gegenüber den Bürgern. Für einen Großteil der europäischen Sozialdemokraten bedeutet das, von der Leyen zu wählen, für die Deutschen aber, sie abzulehnen. Kurz nach von der Leyens Rede, Delara Burkhardt postet bei Instagram. Ja, die neue Kandidatin sei okay, dennoch, sie will von der Leyen ablehnen. Dann der entscheidende Moment.
Voti favorevoli 383.
383 Stimmen für von der Leyen, die Mehrheit, denkbar knapp. Von der Leyen erleichtert, 9 Stimmen mehr als nötig. In der Demokratie ist eine Mehrheit eine Mehrheit. Vor noch 2 Wochen hatte ich diese Mehrheit nicht, weil man mich nicht kannte. Nach der Wahl, Delara Burkhardt, unzufrieden, der Machtkampf ist verloren.
Ich muss ehrlich sein, ein bisschen Enttäuschung ist natürlich dabei, aber ich kann mir nichts vorwerfen, ich kann der SPD in dem Moment nichts vorwerfen. Wir haben das gemacht, wofür wir im Wahlkampf auch gestanden haben und wir werden jetzt auch weiter dafür kämpfen, dass unsere programmatischen Ziele im Europäischen Parlament Gehör finden.
Eine Mehrheit hat für von der Leyen gestimmt, das Parlament selbst aber hat eine Niederlage kassiert. Die Kandidatin der Staats- und Regierungschefs hat sich durchgesetzt. Das Spitzenkandidatensystem ist gescheitert. Vorerst.
Und unser Europakorrespondent Markus Preis hat am Abend in Straßburg mit der neu gewählten Präsidentin der EU-Kommission gesprochen.
Frau von der Leyen, herzlichen Glückwunsch zur Wahl als Kommissionspräsidentin. Allerdings, Sie haben nur eine sehr kleine Mehrheit. Wie schwierig wird es, die großen Themen, die vor Ihnen liegen, mit so einer kleinen Mehrheit anzugehen?
Ich glaube, das Wichtigste war überhaupt die Mehrheit zu gewinnen. Als ich vor 13 Tagen angefangen habe, da hatte ich noch überhaupt gar keine Mehrheit, sondern ganz viel Skepsis, zu Recht. Das Parlament hat gesagt, wir wollen wissen, wie sie ticken und wie ihre Agenda ist. Und das musste ausgearbeitet werden, immerhin das Programm für die nächsten 5 Jahre der Europäischen Union. Und das war ein Marathon, aber jetzt habe ich es geschafft und da bin ich erstmal zufrieden.
Aber wenn Sie jetzt auch nach vorne gucken, ist es ein Problem, dass es nur so eine kleine Mehrheit ist?
Nein, ich glaube, das war eine ganz, ganz wichtige Basis, die heute gelegt werden musste. Und jetzt gilt es darum, die Pro-Europäer hinter den Themen zu versammeln. Ich habe schon gemerkt, dass in der letzten Woche es besser wurde und mehr Zuspruch kam, mehr Offenheit auch. Das merkte man heute auch in der Debatte. Und ich muss überzeugen, das ist meine Aufgabe, dass wir die großen Themen als Europäer gemeinsam anpacken. Denn die Menschen wollen sehen, dass wir liefern. Das ist unsere Aufgabe.
Haben Sie den Ländern, vor allen Dingen Polen und Italien, konkrete Zugeständnisse gemacht, auch für diese Wahl?
Nein, was ich gemacht habe, ist ganz klar dargelegt in all den Hearings, die im Livestream öffentlich waren, in dem Programm, was auf dem Tisch liegt und in den Reden, die ich heute gehalten habe. Aber sehr klar habe ich natürlich gesagt, dass ich wichtig finde, dass wir den Graben zwischen Zentralosteuropa und Westeuropa über Brücken überwinden. Da geht es vor allem darum, auch diesen Ländern zu helfen, zum Beispiel Klimaneutralität 2050 zu schaffen. Das sind massive Investitionen und Veränderungen, die dort laufen müssen.
Also kein Deal für polnische und italienische Stimmen?
Ich finde ganz wichtig, und das ist meine Grundlage des Arbeits. Ich bin von 28 Staats- und Regierungschefs aufgestellt worden. Das ist schon mal ein großer Vertrauensbeweis. Und so will ich arbeiten, ganz pragmatisch mit unseren Regierungen gemeinsam mit einem Ziel. Wir wollen dieses Europa einen und wir wollen es voranbringen. Und dann hat mich jeder an seiner Seite.
Apropos jeder an Ihrer Seite, Ihre eigene Kabinettskollegin Katharina Barley hat heute gegen Sie gestimmt. Die SPD hat gegen Sie gestimmt. Viele hier in dem Parlament haben den Kopf geschüttelt. Was bleibt davon bei Ihnen hängen? Wie sehr tut Ihnen das weh und wie sehr bleibt Ihnen das auch im Kopf?
Ach, ich finde, nach vorne gucken. Wir sind gewählt, damit wir Aufgaben lösen. Und so kennt mich auch Katharina Barley. Und deshalb bin ich ganz sicher, dass es auf die Dauer gelingen wird, auch die Sozialdemokraten aus Deutschland zu gewinnen, sich hinter die gemeinsame europäische Idee zu stellen.
Letzte Frage. Viele Wähler haben gedacht bei der Europawahl, sie kriegen einen Spitzenkandidaten. Jetzt sind Sie keine gewesen, können Sie auch nichts für. Was sagen Sie diesen Wählern?
Ja, der Prozess war einfach auch nicht ausgereift, denn es fand sich keine Mehrheit, wie immer man es auch drehte und wendete. Und meine Aufgabe wird auch sein, zwischen dem Rat und dem Parlament ein gemeinsames Modell zu entwickeln, dass es nächstes Mal besser mit dem Spitzenkandidaten geht, dass er auch tatsächlich überall in Europa zum Beispiel wählbar ist. Das war letztes Mal auch nicht der Fall. Also da ist eine ordentliche Strecke Arbeit vor uns, aber ich freue mich drauf.
Ganz herzlichen Dank, Ursula von der Leyen.
Herr Ursula von der Leyen kehrt als Chefin der EU-Kommission nun in die Stadt zurück, wo sie einst geboren wurde und zur Schule gegangen ist. Christian Feld über die Ärztin, Politikerin und Ministerin.
2014 am Horn von Afrika. Ursula von der Leyen, kein halbes Jahr im Amt, erkundet eine noch unbekannte Welt, die Welt der Bundeswehr.
Das ist Ihr erster Einsatz hier?
Mein dritter Einsatz.
Die erste deutsche Verteidigungsministerin ist eine Späteinsteigerin in die Politik, aber ihr Aufstieg ist rasant. Die CDU-Politikerin aus Niedersachsen, diszipliniert und krisenerprobt. Eine Vertraute der Kanzlerin, zeitweise gilt sie sogar als mögliche Nachfolgerin. 2005 wurde sie überraschend Bundesfamilienministerin, später Arbeitsministerin und schließlich das Verteidigungsressort, das sie länger führt als die meisten ihrer Vorgänger. Von der Leyen übernimmt eine Armee, die nach dem Kalten Krieg jahrzehntelang geschrumpft worden war, die nach der russischen Annexion der Krim aber wieder wachsen soll. Früh kündigt die Ministerin große Reformen an, Trendwenden. Die Ergebnisse überzeugen die Kritiker bis heute nicht. Zwar schafft sie es, den Wehretat zu steigern, doch das Problem, dass es an Gerät und Ausrüstung fehlt, besteht bis heute. Und das Verhältnis zur Truppe angespannt seit dieser Pauschalkritik 2017.
Die Bundeswehr hat ein Haltungsproblem und sie hat offensichtlich eine Führungsschwäche auf verschiedenen Ebenen.
Zuletzt hatte ihr Ministerium mit Negativschlagzeilen zu kämpfen. Bei der Sanierung der Gorch Fock explodieren die Kosten. Und in Berlin befasst sich ein Untersuchungsausschuss damit, wie Aufträge an Beratungsfirmen vergeben wurden. Für Ursula von der Leyen endet das Kapitel Bundeswehr. Es warten neue Aufgaben in ihrer Geburtsstadt Brüssel.
Gegen kurz vor 9 am Abend habe ich ein Interview mit Annegret Kramp-Karrenbauer geführt. Kurze Zeit später sickerte durch, dass sie Verteidigungsministerin werden soll. Obwohl Kramp-Karrenbauer mehrmals gesagt hatte, sie wolle kein Ministeramt. Von AKK in dem Interview, das wir Ihnen gleich noch zeigen, dazu nichts. Tina Hassel in Berlin. Kramp-Karrenbauer selbst hat bislang abgelehnt, ins Kabinett zu gehen. Warum jetzt dieser Umschwung?
Ja, das fragen sich alle und er hat nicht nur Sie überrascht, Pina, sondern auch das gesamte Unionspräsidium, denn die wurden nach dem aufgezeichneten Interview, von dem Sie sprachen, erst in einer Telefonkonferenz darüber informiert. Die Botschaft, das Signal von Frau Kramp-Karrenbauer selber, die Nummer eins in der CDU gehört dahin, wo die Entscheidungen getroffen werden, an den Kabinettstisch und dies sei ein ganz starkes Signal an die Partei, an die Bundeswehr und an die gesamte Regierung. Das ist also die offizielle Botschaft.
Jetzt sitzen also die CDU-Chefin und die Ex-CDU-Chefin zusammen am Kabinettstisch. Wird sich Kramp-Karrenbauer da genug gegen Merkel durchsetzen können?
Nun, was wir gehört haben, ist, dass die beiden Frauen das zusammen besprochen hatten. Keine hat die andere da überrascht und diese Gespräche liefen auch wohl schon seit einigen Tagen. Insofern ist das durchaus eine gemeinsame Aktion gewesen. Und es wird natürlich interessant zu sehen, wie sich jetzt Frau Kramp-Karrenbauer Raum schaffen kann gegenüber Frau Merkel, der Kanzlerin. Aber sie bekommt vor allem Sichtbarkeit und das war ja ihr Problem gewesen. Sie war eben nicht im Parlament, sie war nicht in der Regierung. Das Adenauerhaus wirkte weit entfernt von den Entscheidungen. Das ändert sich jetzt und das ist wichtiger als jetzt mögliche Reibereien in der Regierung zunächst.
Jens Spahn galt eigentlich als Favorit auf den Posten. Darf das jetzt als Ohrfeige gegen ihn, der ja als innerparteilicher Konkurrent gilt, gewertet werden?
Nun, zumindest wird es bitter sein für ihn, weil alle im Grunde davon ausgegangen waren, dass er es würde. Sein Biograf selber hat es getwittert und noch nicht mal mit einem Fragezeichen oder Konjunktiv. Das ist natürlich eine Überraschung, die für ihn erstmal bitter ist. Es ist anders gesagt ein Coup der Kanzlerin. Sie hat eine Frau, ihre Vertraute von der Leyen, jetzt als mächtigste Frau nach Europa mit installieren können und sie hat ihre Vertraute Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt eben doch auf einer ganz zentralen Position im Kabinett. Denn wer Verteidigungsminister oder Ministerin wird und das nicht schlecht macht, das ist ein ganz schöner Schleudersitz, der prädestiniert sich für höhere Weihen als Kanzlerin. Insofern sicherlich ist das ein bitterer Moment für Jens Spahn, aber er ist jung, er ist hartnäckig, er hat noch eine Menge Zeit.
Danke, Tina Hassel. Ja, wie gesagt, das folgende Interview haben wir am Abend aufgezeichnet, als noch nicht bekannt war, dass eben Annegret Kramp-Karrenbauer neue Verteidigungsministerin wird. Und im sächsischen Großpössner begrüße ich die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Von der Leyen hat es knapp geschafft, allerdings auch, weil sie vor allem sozialdemokratische und auch grüne Themen auf ihre Agenda gesetzt hat. Sind Ihnen das ein paar Zugeständnisse zu viel von Ihrer christdemokratischen Parteifreundin?
Zuerst einmal freue ich mich sehr für uns alle. Ich freue mich für Ursula von der Leyen. Es ist ein historischer Tag. Eine Frau zum ersten Mal an die Spitze der Kommission gewählt worden seit mehr als 50 Jahren. Zum ersten Mal jemand aus Deutschland und vor allen Dingen eine Pro-Europäerin, das hat man heute wirklich auch in ihrer Rede gespürt. Und sie hat viele Themen angesprochen, die den Menschen in Deutschland, aber auch in Europa auf den Nägel brennen. Klimaschutz ist eines davon. Und deswegen war es auch richtig, dass sie die Themen angesprochen hat und dass sie die auch von vorne anpacken will.
Aber beim Klimaschutz geht sie deutlich weiter als die Bundesregierung. Gehen Sie damit?
Wir haben ganz deutlich gesagt hier in Deutschland, wir wollen die Klimaschutzziele 2030 erreichen. Daran arbeiten wir zurzeit sehr hart. Die Kanzlerin hat auch deutlich gemacht, in Gespräch mit anderen Staats- und Regierungschefs, was das Thema Klimaneutralität 2050 anbelangt. Das ist für Deutschland, das muss man offen sagen, eine besondere Herausforderung, weil wir zum Beispiel gerade parallel aus Atomenergie und aus Kohle aussteigen. Deswegen wird es da besondere Kraftanstrengungen bedürfen, aber es lohnt sich an diesem Ziel festzuhalten. Allerdings wird das nur gelingen, wenn wir es in Europa gemeinsam machen mit möglichst vielen Partnerinnen und Partnern. Und deswegen ist es richtig, dass Ursula von der Leyen mit ihrer Kommission dieses Thema auch anpacken will.
Sie will ja auch eine EU-Arbeitslosenversicherung, EU-weiten Mindestlohn. Ihr Koalitionspartner SPD fordert das wirklich alles schon seit langem vergeblich. Also außerhalb der GroKo ist doch einiges möglich.
Also wir haben einen Mindestlohn hier in Deutschland, für den ich auch immer gekämpft habe. Ich hätte ihn mir in einem anderen Modell gewünscht. Aber wir haben vor allen Dingen einen Mindestlohn, der hier nicht politisch festgesetzt wird. Und darum ging es uns auch immer. Wir haben heute Regelungen, dass in den einzelnen Staaten Mindestlöhne schon getroffen werden können. Wir wollen keinen Lohnwettbewerb durch Lohndumping, aber wir wollen auch keine politisch gesetzten Mindestlöhne. Und das ist die Debatte, die wir in Europa führen müssen. Und es geht auch nicht um eine Arbeitslosenversicherung, es geht um eine Arbeitslosenrückversicherung. Das war schon Gegenstand der Gespräche etwa der Bundesregierung in Meseberg, dass wir uns vor allen Dingen auch andere Schwerpunkte vornehmen, die Ursula von der Leyen auch angesprochen hat, nämlich die Frage, wie schaffen wir Wachstum, wie sind wir eine starke Stimme in der Welt, wie halten wir unsere Versprechen, was das Thema Sicherheit anbelangt. Das ist in der Rede auch vorgekommen und das ist unser Schwerpunkt mit und für den wird sie sich sicherlich auch genauso einsetzen wie für andere Fragen.
Frau Kramp-Karrenbauer, am Ende konnte von der Leyen auch ohne die deutschen Sozialdemokraten gewählt werden. Der Ärger mit dem Koalitionspartner in Berlin ist doch aber nicht vom Tisch. Wollen Sie dieses Bündnis trotzdem immer noch weiterführen?
Also wir werden das ganz sicherlich mit dem Koalitionspartner noch einmal besprechen. Ich habe im Übrigen auch in den Tagen jetzt zu dieser Entscheidung das auch immer wieder im Austausch mit dem Verantwortlichen der SPD sehr, sehr deutlich gemacht. Vor allen Dingen die Kampagne, die gefahren wurde in Brüssel, das Pamphlet, das dort verteilt worden ist. Fakt ist, es ist ein historischer Tag. Es ist zum ersten Mal eine Frau, seit langem wieder eine Deutsche. Und ehrlich gesagt, die Sozialdemokraten müssen jetzt den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland erklären, warum sie an diesem Tag für jemanden aus der eigenen Regierung, aus der Großen Koalition nicht die Hand heben konnten. Das ist das Problem der Sozialdemokraten. Darauf haben die Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch, das zu wissen.
Aber die Bürgerinnen und Bürger sagen auch, sie sind nun mal eine Regierung, sie arbeiten zusammen und sogar eine Ex-Ministerin, eine Kollegin, Katharina Barley, hat Nein gesagt. Das kann einen nicht kalt lassen.
Das muss Katharina Barley mit sich selbst ausmachen. Mir erschließen sich die Beweggründe nicht. Ich glaube, vielen Menschen in Deutschland auch nicht. Fakt ist, wir sind gewählt worden, um dieses Land zu regieren, um es nach vorne zu bringen. Wir als CDU nehmen diese Verantwortung sehr, sehr ernst und wir wollen unseren Beitrag dazu leisten. Wir werden das, was die Koalition sicherlich auch durch dieses Verhalten belastet, mit dem Koalitionspartner besprechen. Dazu wird sich im Sommer noch ausreichend Gelegenheit ergeben.
Jetzt steht ja wieder eine Veränderung in der Regierung an. Jens Spahn wird Verteidigungsminister und Annette Wiedmann-Mautz Gesundheitsministerin.
Wir werden als CDU die Beratung und vor allen Dingen auch das Ergebnis sehr zügig auch festlegen, in Gemeinsamkeit natürlich mit der Bundeskanzlerin, denn die Entscheidungen müssen dort auch schnell getroffen werden.
Aber Sie haben doch bestimmt schon darüber geredet, es kursieren schon erste Meldungen. Also wie viel Prozent, sage ich mal, gehen in die Richtung von den Namen, die ich gerade genannt habe?
Ich kommentiere keine Meldungen, die irgendwo entstanden sind und durch die Welt geistern. Ich treffe Entscheidungen zusammen mit der Regierungschefin, zusammen mit der Regierungspartei. Und wenn diese Entscheidungen getroffen sind, dann werden wir sie auch entsprechend kommunizieren.
Sie waren ja heute beim CDU-Kreisverband Leipzig, der Sie zuvor heftig kritisiert hatte. Ostdeutschland sei zu selten Thema bei Ihnen. Wäre das jetzt nicht eine Chance gewesen, jemanden aus dem Osten ins Amt zu heben?
Wir haben sehr intensiv heute über die Situation jetzt auch im Vorfeld der Sachsenwahl gesprochen, viele interessante Punkte miteinander ausgetauscht und sind uns vor allen Dingen einig in dem einen Ziel, dass wir nämlich gemeinsam dafür sorgen wollen, dass Michael Kretschmer einer der beliebtesten Ministerpräsidenten in Deutschland, der Ministerpräsident in Sachsen bleiben kann.
Danke an Annegret Kramp-Karrenbauer.
Bitteschön.
Ja, soweit Annegret Kramp-Karrenbauer am Abend. Und die Wahl Ursula von der Leyen kommentiert jetzt Sabine Scholt vom Westdeutschen Rundfunk.
Schwerer kann ein Start nicht sein als der von Ursula von der Leyen. So viel Wut und Enttäuschung ist ihr heute entgegengeschlagen. So viel Fäuste haben sich bei ihrer Wahl in den Taschen der Abgeordneten geballt. Das ging vermutlich nicht immer gegen sie, sondern vielmehr gegen die Staats- und Regierungschefs, die sie so mir nichts, dir nichts zur Spitzenfrau machten. Und bestimmt war da auch Frust über das eigene Versagen bei den Parlamentariern, die es einfach nicht hinbekommen haben und für keinen der Spitzenkandidaten eine Mehrheit fanden. Ja, von der Leyen ist eine Kompromisskandidatin, aber das sind und waren schon viele, das ist per se nichts Schlechtes. Kompromisse sind Ausdruck einer funktionierenden Demokratie, sie legen im Wesen politischer Prozesse auch und gerade in Europa, wo so viele Interessen aufeinanderprallen. Das ist nicht sexy, aber das ist notwendig, zumal die Kräfteverhältnisse im Europäischen Parlament noch komplizierter geworden sind. Es bleibt mühsam, es wird mehr Streit geben, wir werden uns dran gewöhnen müssen. Politik ist die Kunst des Möglichen, hat Otto von Bismarck mal gesagt. Ursula von der Leyen muss nun zeigen, dass auch sie die beherrscht. Und sie muss halten, was sie den Abgeordneten heute versprochen hat. Unerschrocken Themen setzen, das Parlament entschlossen stärken, neben Rat und Kommission ein echtes Kraftzentrum draus machen. Wenn das gelingt, kann aus dem schweren Start der Präsidentin doch noch was Gutes werden. Fürs Parlament und für Europa.
Sabine Scholt kommentierte. Die vier Demokratinnen aus dem US-Kongress, die von Präsident Trump heftig attackiert worden sind, haben dessen Äußerungen scharf kritisiert. Mehr dazu in den Nachrichten mit Thorsten Schröder.
In Washington traten sie gemeinsam vor die Presse. Sie verurteilten die Äußerungen des US-Präsidenten als unverhohlenen Rassismus und sprachen von einer herzlosen und korrupten Kultur im Weißen Haus. Die demokratischen Kongressabgeordneten waren von Trump aufgefordert worden, in ihre vermeintlichen Heimatländer zurückzukehren. Alle vier sind US-amerikanische Staatsbürgerinnen. Die Türkei hat in den ersten vier Monaten dieses Jahres Waffen für mehr als 180 Millionen Euro aus Deutschland bezogen. Das geht aus der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Demnach bleibt der NATO-Partner Türkei größter Abnehmer deutscher Rüstungslieferungen. Bereits 2018 machten sie fast ein Drittel der deutschen Kriegswaffenexporte aus. Sie sind umstritten, unter anderem wegen der türkischen Erdgaserkundungen vor Zypern. Knapp 90% der deutschen Haushalte mit einer Reinigungskraft beschäftigen diese schwarz. Das geht aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor. Im Jahr 2017 hatten 3,3 Millionen Haushalte eine Putzhilfe, 2,9 Millionen davon unangemeldet. Für 2018 und 2019 werden ähnliche Zahlen erwartet. Bundesfinanzminister Scholz hat sich gegen die geplante digitale Währung Libra des Internetkonzerns Facebook gestellt. Die Herausgabe einer Währung gehöre nicht in die Hände eines Privatunternehmens, sagte Scholz vor dem morgigen G7-Finanzministertreffen in Frankreich, bei dem das Thema auf der Tagesordnung steht. Auch die US-Regierung sieht die Libra-Pläne kritisch. Bei einer Anhörung im Senat versuchte Facebook heute, den Bedenken der Politik entgegenzutreten. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Um die massiven Bedenken zu zerstreuen, schlägt Facebook vor, die Digitalwährung Libra von den Behörden in der neutralen Schweiz beaufsichtigen zu lassen. Libra sei auch keineswegs als Alternative zu staatlichen Währungen gedacht, sondern als rein digitales Zahlungsmittel, das mit Währungen wie Dollar, Euro, Yen und mit Anleihen von Staaten hinterlegt werden soll. Doch Politiker befürchten, dass Libra von Geldwäschern und Terroristen missbraucht werden könnte. Der US-Konzern hat zugesichert, die Finanzdaten der Libra-Nutzer getrennt von allen anderen Facebook-Nutzerdaten zu verwalten und nicht zu Werbezwecken einzusetzen. Das Vertrauen in Facebook aber ist nach vielen Datenskandalen erschüttert. Hierin liegt einer der größten Stolpersteine auf dem Weg zur digitalen Währung.
Der frühere Bundeswirtschaftsminister und Manager Werner Müller ist tot. Er starb nach schwerer Krankheit im Alter von 73 Jahren. Der parteilose Politiker war von 1998 bis 2002 Wirtschaftsminister in der rot-grünen Bundesregierung von Kanzler Schröder und leitete die Verhandlungen zum Atomausstieg. Danach wurde er Vorsitzender der Ruhrkohle AG und gestaltete den Ausstieg aus der Steinkohle maßgeblich mit.
Wenn der Mond aufgeht, beginnt das Mystische am Himmel. Schon unsere Vorfahren bauten steinerne Observatorien, um die obskure Kugel über sich beobachten zu können. Der Mond erschien ihnen wichtig. Einmal dort oben sein. Wann dieser Traum entstand, das steht in den Sternen. Im Kalten Krieg wurde das Rennen um den ersten Mann auf dem Mond eine Machtfrage. Gewonnen von den USA. Heute vor 50 Jahren startete Apollo 11 und der Amerikaner Neil Armstrong betrat 5 Tage später als erster Mensch vorsichtig den Mond. Zum großen Sprung für die Menschheit, wie Armstrong die Landung nannte, gehörte dann auch wenig später die US-Flagge als stolzes Zeichen in das Gestein zu setzen. Derzeit drängen viele Länder auf den Mond. Russland, China, Indien und natürlich auch in den USA heißt es wieder: Schieß mich auf den Mond. Und die nächste Mission zum Erdtrabanten soll keine Männersache bleiben. Jan-Philipp Burgert.
Cape Canaveral, Florida. In wenigen Minuten soll diese Rakete von dem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX ins All geschossen werden. Jean Wright will das Ereignis gemeinsam mit ihrem Mann festhalten. Die frühere Mitarbeiterin der NASA lässt sich auch nach der Pensionierung keinen Raketenstart entgehen. Es ist spannend. Ich habe schon so viele Starts gesehen, aber ich werde niemals müde davon. Es ist jedes Mal ein Wunder. Es ist windig, deshalb droht der Start verschoben zu werden. Doch dann geht plötzlich alles ganz schnell. Über Lautsprecher ist der Countdown zu hören. Die Rakete befördert auf einen Schlag 60 Satelliten ins All. Im Verbund mit mehreren tausend weiteren Satelliten sollen sie künftig in jedem Winkel der Erde einen Zugang zum Internet ermöglichen. Oh Gott, es ist so schön. Der Lichtschein auf dem Wasser. Ich mag Starts bei Nacht, wenn der Himmel taghell erleuchtet wird. Das allein ist für mich ein Wunder. Es ist wirklich faszinierend. Zu Hause schauen sich die beiden glücklich ihre Bilder an. Es war immer Jeans Kindheitstraum gewesen, für die NASA zu arbeiten. Doch in ihrer Generation habe sie niemand zu einem Technikstudium ermutigt. Um sich ihren Traum doch noch zu erfüllen, fing sie als sogenannte Nähschwester bei der NASA an. Jean nähte Isoliermatten an Space Shuttles. Dieser Hitzeschutz war überlebenswichtig beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Heute näht Jean Stoffreste, die bereits mit Space Shuttles ins All geflogen sind, in Hemden. Diese Einzelstücke verkauft sie an Raumfahrtfans und manchmal verschenkt sie auch Teile des Weltraumstoffs. Wenn ich diese speziellen Stücke kleinen Mädchen gebe, sage ich, dieser Stoff hat zwischen den Sternen getanzt und eines Tages werdet ihr das auch tun. Immerhin hat die NASA angekündigt, im Jahr 2024 die erste Frau auf den Mond zu bringen. Von dieser Startrampe aus soll die Rakete abheben. Doch zunächst muss renoviert werden. Die Rampe wurde schon 1969 für die Apollo-Missionen gebaut. Als Projektleiterin für den Umbau verantwortlich ist Regina Spellman. Beim ersten Mondflug war Frauen der Zutritt zum Kontrollzentrum noch verboten. Für Regina ist es eine Genugtuung, dass von ihrer Rampe aus eine Astronautin zum Mond fliegen soll. Es ist toll, dass eine Frau diese Chance bekommt und bei der nächsten Mission dabei ist. Aber ich glaube, es ist noch wichtiger für all die jüngeren Mädchen. Sie können sich selbst in der Astronautin sehen und wenn sie ihre Stimme vom Mond hören, werden sie denken, dass es ihre eigene sein könnte. Bei aller Begeisterung gibt es in den USA aber auch Kritik an den hohen Kosten für das Mondprogramm. Denn es soll auch mit Geldern finanziert werden, die die Regierung für Studenten aus einkommensschwachen Familien vorgesehen hat. Selbst im Vorfeld der Mondmission vor 50 Jahren gibt es heftige Diskussionen über die Milliardenausgaben. Doch dann blicken Menschen in aller Welt gebannt nach Cape Canaveral. Die Astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins brechen zu einer Mission auf, die vor ihnen noch kein Mensch gewagt hat. Ihr Ziel ist der Mond. Sie werden Geschichte schreiben. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Sprung für die Menschheit. Jean kann es kaum noch erwarten, bis endlich eine Frau zum Mond fliegt. Dann will sie den Start nicht mehr wie als Kind vor dem Fernseher, sondern mit eigenen Augen erleben.
Ein Blick zum Mond brächte sicherlich im Moment Überraschendes. Denn sollten keine Wolken die Sicht verdecken, dann können wir hier in Deutschland jetzt eine partielle Mondfinsternis sehen. Dabei wandert der Mond durch den Schatten der Erde. Der Höhepunkt, wenn zwei Drittel im Kernschatten liegen, ist um 1:59. Vom Mond sei keine Sonnenglut zu erwarten, schrieb ein indischer König. Fragen wir Carsten Schwanke, ob es morgen bei uns Sonnenglut gibt?
Teilweise. Es wird auf jeden Fall morgen Abend deutlich sonniger, denn dann werden auch die letzten Wolken verschwunden sein, die sich auch heute noch wie hochnebelartige Novemberwolken vor allem über der norddeutschen Tiefebene ausbreiteten. Und einen Teil dieser Wolken sehen wir auch auf dem aktuellen Satellitenfoto von heute Abend. Das ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Ich habe das extra deshalb rausgesucht, weil ich sagen möchte, wo er sich dieser Blick zum Himmel lohnt. Im gesamten Nordosten Deutschlands und Osten ist es nämlich jetzt weitestgehend wolkenfrei, auch in weiten Teilen Bayerns. Wir haben hier im Südwesten von Nordrhein-Westfalen bis nach Baden-Württemberg. Das hier, diese weißen Wolken, das sind Schleierwolken. Aber da sollte man auf jeden Fall den Mond auch auf jeden Fall jetzt sehen können. Und das sind die Wolken, unter denen es wirklich grau ist. Von Ostfriesland Richtung Emsland, Münsterland und dann ins südliche Niedersachsen, Nordhessen bis nach Thüringen hinein. Dieser graue Streifen macht es eigentlich zurzeit unmöglich, den Mond zu sehen. In allen anderen Regionen gucken Sie raus in einer knappen halben Stunde. 1:59 wird der Mond genau so aussehen. Es lohnt sich wirklich. Nur dieser große Strahlenkrater Tycho, der müsste mit einem Fernglas noch sehr gut, und zwar beleuchtet von der Sonne, zu sehen sein. Apropos Sonne. Heute Nacht diese Wolken, und die werden wir auch morgen Vormittag haben. Deshalb kurze Temperaturen, meistens 10 bis 14 Grad. Ich springe direkt weiter. Morgen Vormittag in diesem Streifen Fehlanzeige, was die Sonne angeht. Immer noch diese Wolkenfelder mit etwas Nieselregen. Aber im Nordosten und verbreitet im gesamten Südwesten wird es schon am Vormittag sehr sonnig. Am Nachmittag wird diese Wolkendecke so langsam angeknabbert. Und vor allem morgen Abend werden sich die Wolken schnell auflösen. Und dann geht's mit den Temperaturen bergauf. Morgen Nachmittag verbreitet 20 bis 25 Grad, wo es noch immer dicke Wolkenreste gibt, maximal 19 Grad. Im Südwesten bis zu 30 Grad. Der Wind weht dazu meistens nur schwach. Und wenn aus nordwestlichen Richtungen. Sommerwetter dann ab Donnerstag mit nur einzelnen nachmittäglichen Schauern oder Gewittern. Vor allem die Temperaturen am Donnerstag und am Freitag an beiden Tagen meistens 25 bis 30 Grad.
Danke, Carsten Schwanke. So, das war's von uns. Hier geht es weiter mit dem Film Der glücklichste Tag des Olli Mäki über einen Profiboxer, seinen größten Fight und seine Liebste. Das Nachtmagazin mit Konstantin Schreiber meldet sich um 0.30 Uhr und wir sind morgen Abend wieder für Sie da in diesen bewegten politischen Zeiten. Tschüss.